Und im nächsten Vortrag wird uns die Martha Hoffmann ohne Netz und ohne doppelten Boden berichten, wie PET eben in einem extramuralen Institut auch gewinnbringend für den Zuweiser und vor allem für den Patienten machbar ist. Ich bitte dich um deinen Vortrag.
Danke für die schöne Überleitung. Danke auch für das rege Interesse hier und zu Hause. Und ich werde mich gleich mal aufs Trapez schwingen. Der Untertitel ist: Fehlt das Netz, fehlt die, ich habe keine Radiochemie, ich kann mir auch kein Zyklotron leisten. Kann ich also ein PET-CT betreiben? Ich glaube schon. In Österreich gibt es zahlreiche PET-CTs, es gibt ein PET-MR. Manche sind an Universitätskliniken, andere sind an öffentlichen Krankenhäusern. Und dann gibt es vereinzelt Privatinstitute, die so ein PET-CT betreiben. Und ein Zyklotron hat eigentlich nur die Med-Uni Wien. In Klagenfurt gibt es ein Zyklotron, aber das gehört eigentlich nicht der Klinik, aber die Klinik ist recht nah, das ist schon praktisch. Die Med-Uni Graz plant ein Zyklotron. Da wird im großen Umbau der radionuklearmedizinischen Klinik ein Zyklotron gebaut werden. Es gibt natürlich Institutionen mit einer Radiochemie, das ist klar. Man braucht nicht immer ein Zyklotron, um eine Radiochemie haben zu können, aber ich habe auch keine Radiochemie. Wie mache ich das denn? Ist gar nicht so schwierig, wenn man die richtigen Partner hat. Im Zyklotron werden die meisten Positronenstrahlen hergestellt. Der Toni hat uns schon viel dazu erklärt, was das so ist. Und das Schwierigere ist es mit den Nukliden mit der sehr kurzen Halbwertszeit. Also man kann wahrscheinlich keinen Sauerstoff 15 von Seibersdorf nach Wien transportieren. Man kann es wahrscheinlich nicht einmal innerhalb vom AKH von Ebene 2 zur Ebene 5 transportieren, weil es einfach so schnell zerfällt. Das heißt, es ist ein wirkliches Forschungsnuklid, das man in der Routine nicht verwenden wird. Alle anderen Nuklide, da sehen wir schon, da haben wir Halbwertszeiten, die über eine Stunde sind. Da geht sich in Österreich, Österreich ist ein kleines Land, der Transport sehr gut aus. Früher gab es so Ideen, man hat an einer Stelle ein Zyklotron und die Produktion, man fährt mit dem PET-CT, es gab so LKW-PET-CTs, die sind dann zum Zyklotron gefahren. Das macht man Gott sei Dank nicht mehr. Also im Endeffekt hat sich das in Holland eine Zeit lang durchgesetzt. Wir machen es jetzt so, dass die Radioaktivität zu uns kommt. Wir brauchen kein eigenes Zyklotron. Wir können Fluor 18 markierte Nuklide sehr gut geliefert bekommen. Galliumnuklide, da gibt es Generatoren, die man sich aufstellen kann. Auch das habe ich nicht. Ich habe dafür ehrlich gesagt nicht die finanziellen Möglichkeiten und auch nicht den Bedarf. Aber Gott sei Dank hat sich auch da was getan, denn auch das Gallium 68 kann man im Zyklotron herstellen. Das muss nicht unbedingt im Generator sein. Das heißt, mein Netz sitzt teilweise hier, teilweise ist in ganz Österreich verteilt. Es gibt ein sehr, sehr gutes Netz an Radiopharmaka, Vertriebsfirmen, an Produktionsfirmen, die auf ihr eigenes Geschäft schauen, aber auch auf meins und auch auf sozusagen die Unterstützung auch von den öffentlichen Krankenhäusern. Wie gesagt, es hat ja nur ein Krankenhaus, ein Zyklotron. Und somit funktioniert das sehr gut, dass diese Substanzen rechtzeitig geliefert werden und natürlich nur dann, wenn wir sie rechtzeitig bestellen. Jetzt möchte ich ein bisschen was erzählen über mein Institut. Wann ich begonnen habe, war genau vor 10 Jahren. So lange ist es schon her. Und begonnen habe ich initial natürlich nur mit dem F18 FDG. Das war der Tresor, den man zur Verfügung hatte, der auch vom Preis her so war, dass man ihn sich leisten konnte, dass man den Patienten, vor allem weil wir ja auch mit einem Krankenhaus und mehreren Krankenhäusern zusammenarbeiten, dass man dem Patienten das ganz gut anbieten kann. Relativ rasch sind andere Fluor 18 markierte Tracer dazugekommen, F-Dopa zum Beispiel, F-Colin ist dazugekommen, FET, was wir schon gesehen haben vorhin für die Darstellung von Glioblastomen zum Beispiel, Demenz-Tracer konnten wir beginnen anzuwenden. Aber was uns gefehlt hat, war das PSMA und was uns gefehlt hat, war meine geliebten Somatostatin-Rezeptor-Tracer. Da musste ich mich eine Zeit lang oder konnte mich auch und durfte mich auch mit Technetium-Tracern auf meiner Spektkamera, weil was ich schon sagen muss, eine Nuklearmedizin sollte nicht nur ein PET-CT haben, man sollte die Möglichkeit haben, mit der konventionellen Nuklearmedizin nebenbei auch noch ein bisschen Spaß zu haben. Und das funktioniert sehr gut und in dem Fall konnte ich ohne mein PET-CT mit meiner Spekt-CT-Kamera schon Somatostatin-Rezeptor-Imaging machen und auch PSMA-Imaging. Das hat Gott sei Dank nicht so lange gedauert, dass ich mich darauf verlassen musste und dann kam auch schon die Möglichkeit, dass ich Fluor 18 PSMA anwende. Dann kam das Gallium-PSMA schon dazu, andere PSMA-Tracer und es wird weitergehen mit Östradiol-Tracer. Das heißt, ich bin eigentlich überhaupt nicht eingeschränkt. Ich habe sogar das Gefühl, ich brauche gar kein Netz oder das ist mein Netz. Ich möchte jetzt aber ein kleines Beispiel bringen, dass es vielleicht am Anfang doch ein bisschen schwierig war, mit den Tracern zurechtzukommen und vor allem dann mit den Bedürfnissen und den Wünschen und Forderungen, sage ich auch, von Patienten und Zuweisern. Das Prostatakarzinom ist von vielen meinen nuklearmedizinischen Kollegen praktisch das Lieblingskarzinom geworden, weil wir so viel anbieten können dafür. Wir können es imagen, wir können es therapieren. Es ist einfach großartig. Und wir sind auf einmal wieder ganz wichtig geworden. Allerdings habe ich das PSMA eben nicht gleich anbieten können. Und es kamen schon die Anfragen und jeder wollte das schon haben. Aber man wollte nicht einfach, so wie es hier im Lancet Oncology steht, ein PSMA, sondern der Patient, der Zuweiser hat bestanden auf einem Gallium. Der hat nicht einmal PSMA dazu gesagt, er braucht ein Gallium-PET. Und dann habe ich meine Publikationen ausgepackt, habe gesagt, ich kann leider kein Gallium anbieten, das F18 PSMA ist eigentlich genauso gut. Nein, das glauben wir nicht, also das machen wir auf keinen Fall. Das heißt, ich hatte es ein bisschen schwer am Anfang mit meinem Fluor-18 PSMA. Dann habe ich mich aber so langsam durchgesetzt, habe es auch mit meinen Urologen im Haus besprochen, die haben das kennengelernt, haben das lieben gelernt. Auch der Urologe, der zuvor auch schon das Technetium-PSMA lieben gelernt hat, weil er nämlich ein präoperatives Lymphknoten-Staging von mir bekommen hat und dann am selben Tag oder am nächsten Tag mit der Gammasonde diese Lymphknoten aufgefunden hat, so wie wir das ja vom Sentinel-Lymphknoten kennen. Das heißt, eine sehr elegante Methode, mit der er schon draufgekommen ist. Ich habe im Endeffekt doch was drauf. Also ich weiß, das Fluor 18, das habe ich ihm dann auch erklären können. Das heißt, er war zufrieden. Von ihm habe ich und von den anderen Urologen im Haus oder von denen, mit denen ich zusammenarbeiten konnte, die konnte ich überzeugen. Und dann hatte ich das Glück, dass Gallium 68 PSMA auf einmal auch verfügbar war. Und jetzt kann ich es mir aussuchen. Und auf einmal wollen es aber die Patienten gar nicht mehr unbedingt. Die sagen jetzt, ich kann auch machen, was ich will. Sie waren zufrieden mit dem, was ich mache. Das heißt, ich kann PSMA anwenden nach Verfügbarkeit, nehme ich Gallium 68, nehme ich Fluor 18 PSMA. Die Terminkoordination ist oft sehr wichtig. Wir sind im privaten Bereich tätig. Das heißt, bei uns muss es so sein, dass der PET-CT gemacht wird und vielleicht am nächsten Tag, vielleicht am selben Tag die Operation schon gemacht wird. Und dann nehme ich immer noch Rücksicht auf Zuweis- und Patientenpräferenz. Wenn ein Patient unbedingt das Gallium 68 haben will, dann kriegt er es auch. Und zwar deshalb, weil ich damit umgehen kann, weil ich beide Tracer kenne, weil ich beide Tracer kennengelernt habe und mich daran gewöhnt habe, mit beiden Tracern zu arbeiten. Sie schauen schon unterschiedlich aus, das sieht man hier ja. Also das Gallium 68 PSMA, da ist die Leber relativ schwach speichernd. Dafür scheidet das Gallium 68 PSMA über den Harntrakt aus. Das heißt, wir haben sie in der Harnblase, wir haben sie in den Harnleitern. Dort hat man diese kleinen Lymphknötchen, dort hat man die Prostata direkt unter der Harnblase. Dafür hat man bei der Fluor 18 PSMA 1007 die Leber sehr stark speichernd. Das kann manchmal zu Atemartefakten führen. Dann ist man aber auch international, es sind ganz viele Vergleiche publiziert, waren große Freude für die Nuklearmediziner, dass sie so viel publizieren können und herausgekommen ist, dass sie in Wahrheit ganz gleichwertig anwendbar sind. Momentan gibt es so einen Trend, wo das F18 PSMA 1007 gerade so ein bisschen die Nase vorn hat im Beliebtheitsranking. Das freut mich natürlich, wo ich doch früher so dafür mehr oder weniger bestraft worden bin, dass ich das angewendet habe. Einer der Schwierigkeiten beim PSMA mit dem Fluor markierten PSMA hat man früher mal gesagt, der hat eine unspezifische Bonaptik, der ist ganz schrecklich. Den hat man bei allen Tracern. Er ist nur vielleicht beim Fluor 18 PSMA ein bisschen leuchtender, ein bisschen häufiger. Aber wie gesagt, es ist unspezifischer Bonaptik. Und man kann ja, wie wir es wissen, und wir tun das auch immer, man verwendet ja nicht das PET allein. Wir haben immer das CT dazu. Prostatakarzinome haben sklerosierende, also osteoblastische Metastasen. Das heißt, man wird sie auch im CT sehen. Und wenn ich sie nicht im CT sehe und ich habe so einen unspezifischen Uptake wie hier, dann mache ich halt noch ein MR dazu oder schaue den PSA-Verlauf an. Und bei dem Patienten war das damals ein Fluor 18 PSMA 1007. Wir sind natürlich ganz genau gewesen, haben alle Untersuchungen dazu gemacht, um dem Patienten zu beweisen, dass das keine Metastase ist. Und wir haben denselben Patienten in der Nachsorge nochmal geimaged und dann mit Gallium 68 PSMA. Und da hatten wir ganz denselben Uptake in der Rippe, also unspezifischen Uptake. Gibt es immer und deshalb sollten die Befürworter vom Gallium 68 aufpassen, dass sie dann nicht sagen, das muss eine Metastase sein, weil es ist ja das Gallium gewesen. Die einzige Schwierigkeit, die es noch gibt, aber auch daran wird heftigst gearbeitet, es gibt ja schon Scores, die im Endeffekt eine Läsion in der Prostata wirklich klassifizieren, ob die eindeutig malign ist oder nicht. Diese Scores basieren auf Gallium-68 PSMA. Da wird aber daran gearbeitet, dass die unabhängig werden vom Tracer, der verwendet wird. Wo ist aber dann jetzt vielleicht mein anderes Netz, das fehlt, wenn es nicht die Radiochemie, die Radiopharmazie ist? Mein Netz sind meine Kollegen. Ich bin eine Nuklearmedizinerin, ich habe 2 Radiologen an meiner Seite und ich habe alle Großgeräte, die ich brauchen kann und auch noch Röntgen und ich habe Ultraschall. Das heißt, wir arbeiten zusammen, wir sitzen zusammen, wir kombinieren die Fähigkeit der anatomischen, der morphologischen Bildgebung mit der molekularen Bildgebung und das gemeinsam ergibt einfach ein schönes gemeinsames Bild. Und solange wir getrennte Fachärzte sind, Radiologen und Nuklearmediziner, solange sollten wir mit 4 Augen auf ein gemeinsames Bild schauen. Das ist ganz wichtig und das ist mein Netz, auf das ich mich verlassen kann. Und mein anderes Netz sind meine klinischen Kollegen an der mit mir zusammenarbeitenden Klinik. Und jetzt komme ich zu einem Bild, das ich sehr gern mag und wo auch schon der Toni Staudenherz sagt, das Lymphom ist natürlich ein Steckenpferd der Nuklearmediziner und ist auch sozusagen ein Standardtumor, eine Standarderkrankung für die PET-CT. Und da muss ich ein bisschen einhaken, man kann sich nicht immer so lange Zeit lassen nach einer Chemotherapie, um einen Patienten wirklich zu beurteilen, weil manchmal möchte man ja nicht nur einen Tumor finden, manchmal möchte man auch wissen, ob die Therapie hilft. Und es gibt zum Beispiel schon Therapeutika, wo man sagt, nach 24 Stunden könnte man schon schauen, ob die wirken. Beim Hodgkins-Lymphom zum Beispiel beobachten wir seit vielen, vielen Jahren, es ist ein wirklich altes Tier, aber ich liebe es heiß, weil es so richtig eindeutige Kurve zeigt, was man sonst oft bei solchen Kurvenverläufen nicht so eindeutig sieht, dass der prognostische Index, den wir ja kennen von früher, der internationale Prognoseindex, bei weitem nicht so gut ist in der Einschätzung, ob ein Patient progressionsfrei bleibt, und zwar nach 2 Zyklen von seiner Chemotherapie, also ein wirklich frühes PET-CT. Man macht es nach 2 Zyklen und dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Und da hat man begonnen mit diesen Studien und aus diesem Trennen von denen, die ansprechen, zu denen, die nicht ansprechen, daraus sind Therapieentschärfungen entstanden, die Strahlentherapie, gerade bei den Kindern, kann man zunehmend weglassen, was großartig ist, weil die Spätfolgen von diesen frühen Strahlentherapien doch sehr beeinträchtigend sein können. Und bei diesen Patienten sieht man die vollkommene metabolische Remission nach 2 Zyklen. Hier sieht man noch, dass radiologisch die Lymphom-Manifestationen noch da sind. Auch hier gibt es natürlich einen Score, der sagt, dieser Patient ist ein guter Responder auf die Therapie. Das heißt, man wird eine entschärfte Therapie machen, nicht gleich aufhören nach 2 Zyklen, das natürlich nicht, aber man wird ihm die Strahlentherapie zum Beispiel ersparen. Wir arbeiten auch sehr eng mit der Thoraxchirurgie im Haus zusammen. Auch hier sind unsere Bilder wichtig für die weiteren Entscheidungen, wie es mit dem Patienten weitergeht. Immer wieder werden primäre Staging-Untersuchungen gemacht, um festzustellen, dass der Patient für die Thoraxchirurgie noch nicht geeignet ist, dass eine neoadjuvante Therapie angewendet werden muss. Wir finden dann oft bei solchen Patienten ein gutes Ansprechen auf die Kombinationstherapie. Die Patienten haben eine radiologisch-metabolische Remission, werden dann trotzdem operiert und man findet dann manchmal noch vereinzelt mikroskopische Tumorzellen, damit man auch weiß, dass es gut war, dass man operiert hat. Aber der Patient hat eine viel bessere Aussicht, von diesem Tumor geheilt zu bleiben. Da ist noch so ein Beispiel, über das springe ich drüber, sind aber einfach wahnsinnig schöne Bilder und wir freuen uns immer, wenn wir den Patienten und vor allem den Chirurgen damit helfen können. Das haben wir schon gesehen heute, das ist genau so eine Sarkoidose-like Reaction. Ganz sicher kann man sich nur vom Bild nicht sein und wie der Toni schon gesagt hat, die endgültige Diagnose kommt von der Histologie, auch in dem Fall. Man muss einfach wissen, ob das wirklich nichts Bösartiges ist. Und in dem Fall war es auch so. Es gibt auch schon sehr viele Studien dazu, wo auch immer die histologischen Bilder danach beweisen, was es wirklich war. Nicht alles, was leuchtet, ist bösartig. Nicht alles, was leuchtet, auch beim Tumorpatienten, ist bösartig. haben wir schon gehört, es gibt die nicht-onkologischen Fragestellungen auch bei uns, der Fever of Unknown Origin zum Beispiel, Fokussuche oder wie wir schon gehört haben, die Arteritis von den Rheumatologen wird manchmal ganz gern gesehen, wie aktiv die ist, ob die Therapie wirkt und wie sie weiter tun soll. Und jetzt komme ich auf etwas, was der Toni schon erwähnt hat, das berühmte FDG-PET-Screening, was seine persönliche Meinung, und wir werden gleich schauen, ob die persönliche Meinung auch die Meinung der Welt ist. 1997 habe ich hier gefunden, das finde ich historisch lustig, wir älteren Nuklearmediziner können uns an die ersten PET-Bilder erinnern, die ohne Schwächungskorrekturen, wir waren so happy damals, haben schon publiziert mit solchen Bildern. Und im Endeffekt gab es damals auch eine Publikation, dass man das zum Screening verwenden kann. Man glaubt das kaum. Also da ist gesagt worden, das wäre, glaube ich, ein Lymphom oder Brustkrebs. Ich weiß nicht, hier haben wir einen Darmkrebs, aber es ist eigentlich wirklich wie die Stecknadel im Heuhaufen. Aber in Japan, dort funktioniert sowas, gibt es viele Studien mittlerweile zum Screening von der gesunden Bevölkerung. Und das habe ich mir also mal ein bisschen genauer angeschaut, was halte ich denn davon, nicht nur der Toni, und dann schaue ich auch noch, ob die anderen auch was davon halten. Hier wurden 5000 gesunde Freiwillige untersucht mit dem PET. 51 davon hatten dann eine bösartige Erkrankung. Das ist ein bisschen mehr als 1%, wenn ich das jetzt richtig überschlage. Das ist super eigentlich, für die ein bisschen mehr als 1% ist das mal großartig, dass man das gefunden hat. Wenn man dann da herüberschaut auf die Liste, ist für uns Nuklearmediziner auch spannend, dass der große Teil papilläre Schilddrüsenkarzinome waren. Ich glaube, im Ultraschall mit der Feinnadelpunktion wäre es günstiger und besser gegangen. Aber das ist mir nur dann aufgefallen, das fand ich eigentlich wirklich lustig oder spannend, interessant. Was ich nicht so super finde, ist von diesen Karzinomen, also nicht super ist natürlich, dass gutartige Bilder trotzdem 15 Karzinome hervorgebracht haben, aber 324 Patienten hatten ein suspektes Finding. Und von diesen 324 haben nur 11% wirklich einen Tumor gehabt und für die freue ich mich auch, aber ich möchte nicht in der Haut der 89% anderen stecken, die nämlich rumrennen und suchen und suchen und suchen, was ist das, was ist das, wobei vielleicht ist es in Japan anders. Aber man hat dann jetzt eine Studie gemacht im September, zusammengefasst alle 17 Screening-Studien von Japan und da ist man draufgekommen, also in Wahrheit funktioniert das nicht für die Allgemeinbevölkerung, man kann es nicht empfehlen. Ja. Kostenfragen, also wie du richtig sagst, auch die Welt oder zumindest Japan ist deiner Meinung, es ist für Screening nicht geeignet. Ich bringe das deshalb, weil natürlich oft bei mir Patienten anrufen oder die eben keine Patienten sind, sondern sagen, ich möchte einfach eine Ganzkörperuntersuchung, ich möchte wissen, ob ich Krebs habe. Die lehne ich ab, also das mache ich nicht. Also muss schon wirklich eine Indikation geben. Deshalb nochmal zurück, ich habe ein Netz, ich habe die Industrie, die mich wirklich immer wieder unterstützt, die super funktioniert, ich kann bestellen, sehr kurzfristig. Und ich kann auch, und das möchte ich hier unten als doppelten Boden bezeichnen, ich kann sehr kurzfristig abbestellen, ich kann kurzfristig nachbestellen. Ich habe auch mit meinen klinischen Partnern ein Einverständnis, dass wenn mir ein Patient ausfällt, ich kann an der Klinik anrufen und sagen, kann ich einen von morgen heute schon machen, kann man das irgendwie um... Also die Flexibilität ist alles, was ich brauche und was ich auch habe in meinem Setting und die habe ich mir aber auch erzogen. Also man muss sozusagen dieses Netz auch knüpfen. Man muss das Netz mit den Kollegen knüpfen und ich möchte noch ganz zum Schluss kurz eine lustige, ich habe auch nachgeschaut, ob ich irgendwas finde zu doppeltem Boden, dann haben wir auch, na Moment einmal, da gibt es ja auch das Wort doppelbödig und das heißt ganz was anderes, weil für mich ist der doppelte Boden ja der Hut, der noch eine extra Lade hat, wo dann extra FDG rauskommt oder auch was anderes, aber der doppelte Boden heißt auch, dass etwas vordergründig akzeptabel ist und erst auf den zweiten Blick problematisch. Und ich habe im Internet natürlich auch nach anderen Institutionen gesucht, im deutschsprachigen Raum, die eben in der Niederlassung ein PET-CT anbieten. Und da bin ich über diese Patientenaufklärung gestolpert und die habe ich kurios gefunden und doppelbödig, weil da steht allen Ernstes, dass homöopathische Mengen Radioaktivität gespritzt werden.